So, ich begrüße Sie. Sie sind in der richtigen Sache, seltsame Sachen. Anrechenbar im Masterstudium Philosophie in dem Modul 3 unter Buchstabe B Metaphysik Ontologie. Das mit der Ontologie ist sehr wichtig, wie Sie bemerken werden. Phänomenologie. Philosophie des Geistes, keine Vorlesung für Studienanfänger. Ich setze voraus, dass Sie sich ein bisschen mit Philosophie auskennen. Also ich frage Sie ja das alles nicht, diese Sachen, die ich voraussetze. Das heißt nur, dass ich manche Sachen nicht erkläre. Mit Philosophie-Geschichte ein bisschen auskennen, das spielt eine Rolle. Und dass man Problemfelder unterscheiden kann in der Philosophie, also dass man, wenn man irgendeine Frage stellt, weiß ich, so wie die Frage, wer bin ich oder sowas, dass man sagen kann, das kann man in der Disziplin unter dem Gesichtspunkt, der anderen unter dem Gesichtspunkt und so behandeln. Und mit typischen Argumentationsweisen. Wie gesagt, das heißt vor allem, ich erkläre nicht alles, was eine Erklärung bedürftig wäre. Freue mich aber, wenn Sie mich fragen. Und wenn ich es beantworten kann, freue ich mich noch mehr. Manchmal kann ich eine Frage nicht beantworten, einfach weil ich es nicht weiß oder weil es zu kompliziert wäre, sie zu beantworten. Das sage ich dann dazu. Wenn ich eine Frage nicht beantworten kann, ist das niemals eine Disqualifikation der Frage und Sie können die dümmsten Fragen stellen, die Ihnen einfallen, wenn Sie wollen. Das hat überhaupt keine Auswirkung auf Ihren sozusagen Erfolg, weil die Prüfung etwas von der Veranstaltung selber Unabhängiges ist. Es ist eine Vorlesung mit verpflichtender Lektüre. Also es gibt Sachen, die müssen Sie lesen und sich selber erarbeiten. Die Liste davon finden Sie auf meiner Homepage. Ich habe eine eigene Seite für diese Vorlesung auf meiner Homepage. Das finden Sie auch heraus. Lesen Sie die Sachen. Keineswegs über alles davon rede ich überhaupt in der Vorlesung. Also zum Beispiel die ersten zwei Titel, die da sind, sind zwei Texte von Walter Benjamin und Theodor Adorno über Surrealismus. Ich glaube nicht, dass ich dazu was sagen werde. Aber die Beziehung zwischen dem Titel Seltsame Sachen und dem Surrealismus besteht. Gibt es dazu Fragen? Sind Sie alle im Masterstudium Philosophie? Das wäre ein toller Erfolg für die Studienprogrammleitung. Bravo. Oder heißt das niemand? Fragen zum organisatorischen, administrativen oder so? Die Prüfung dazu ist mündlich. Ja, also dann erzähle ich heute so ein bisschen Blabla. Und fange an mit der Frage seltsame Sachen, ob das ein seltsames Thema ist. Selten, sicher. Als Vorlesungsthema, die einzige Vorlesung mit dem Titel Seltsame Sachen, von der ich jemals gehört habe, habe ich selber vor 19 Jahren gehalten. Das ist ein großer Unterschied gegenüber Vorlesungen mit dem Titel Einführung in die theoretische Philosophie, die ja dauernd und überall auf der Welt von unzähligen Leuten zugleich gehalten werden. Also jetzt in diesen Minuten sicher etliche Dutzend Vorlesungen zur Einführung in die theoretische Philosophie rund um den Erdball. Und man hat auch zunehmend den Eindruck, dass diese vielen Leute, die diese Vorlesungen halten, auch wirklich alle die gleichen, möglichst normalen und unkontroversiellen Sachen sagen. Was ein bisschen dafür spricht, dass mal zu unterbrechen und einmal was über seltsame Sachen zu sagen. Aber von dieser äußerlichen Überlegung unabhängig, wenn man es von den möglichen und naheliegenden Inhalten her sieht, die da gemeint sein können, dann ist das Thema überhaupt nicht besonders willkürlich oder bizarr. Das Seltsame hat in der europäischen Kultur insgesamt, aber auch speziell in der Geschichte der Philosophie eine bedeutende Tradition. Und wenn man es systematisch betrachtet, schließt es auch eine Vielzahl von sehr interessanten interdisziplinären Bezügen auf zwischen der Philosophie, Kunstgeschichte, Mathematik, Literatur, Psychologie, Naturphilosophie, Ethnologie. Einer der Texte, die Sie selber lesen müssen, ist der berühmte Text von Michel de Montaigne über die Menschenfresser. In allen diesen Bereichen selbst ist ja das seltsame, abweichende immer Gegenstand einer besonderen Aufmerksamkeit gewesen. Und dann möchte ich noch in diesem Punkt einen speziellen Aspekt betonen. Auch innerhalb der Philosophie selbst ist das Seltsame ein sehr, sehr interessanter Kreuzungsbereich zwischen Fragestellungen verschiedener Disziplinen, der Ästhetik, der Ontologie, wie ich gesagt habe, der Erkenntnistheorie und auch der Sozialphilosophie. Also es ist nicht nur ein Thema mit sehr vielen Facetten, die man da aufzählen und behandeln kann, sondern es lässt auch zwischen diesen verschiedenen Facetten interessante Beziehungen sichtbar werden, das Thema, die man sonst nicht so ins Auge fasst. Also Beziehungen zum Beispiel zwischen erkenntnistheoretischen und ontologischen Fragestellungen, die man meint, alle zu kennen, alle Facetten dieser Fragestellung, dann kommt da, wie Sie vielleicht sehen werden, doch nochmal was Neues in den Blick. Ich werde überhaupt nicht, bei Weitem nicht alles behandeln, was in dem Feld interessant wäre. Also so Sachen, die einem da gleich einfallen, die interessant sind und von denen natürlich manche behandelt werden. Die Wunder, der Wahnsinn, die seltsamen Dinge, die in einer gewissen Weise nicht nur seltsame Dinge sind, sondern so ausschauen, als wären sie gar keine Dinge, die Löcher zum Beispiel, oder die seltsamen Geschichten und ihre eigene seltsame Geschichte, vor allem in dem Abschnitt besonders interessant, aber da weiß ich zum Beispiel nicht, ob ich darüber was sagen werde. In dem Abschnitt, sagen wir etwa von E.T.A. Hoffmann bis Hugo Gernsback oder Hugh Gernsback, das war der Mann, der in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Zeitschrift Amazing Stories gegründet hat, und das war das erste Science-Fiction-Magazin, regelmäßige Periodical für Science-Fiction. Also da muss ich eine Auswahl treffen, nur manche von diesen Sachen werde ich behandeln. Also ich gebe auch nicht einen verlässlichen Überblick über das Thema. Ich versuche nicht, das Thema irgendwie wirklich von einer allgemeinen Fragestellung her aufzurollen und als Ganzes zu strukturieren. Und ich will auch nicht nur einzelne Schwerpunkte herausgreifen. Also für einen gewissen Teil der Vorlesung oder für einen gewissen Teil dessen, was mich interessiert oder was ich sagen werde, möchte ich sowas wie eine philosophisch relevante Gliederung zugrunde legen. Aber nicht alles wird davon erfasst werden. Manche Sachen sage ich da nicht einfach dazu, weil man es nicht weglassen kann. So quasi. Und das möchte ich Ihnen, also diese meine Ideen, die mich zu dieser Gliederung führen, das möchte ich Ihnen heute ein bisschen verdeutlichen. Aber das sind Überlegungen, die sind wirklich ganz, ganz ungeschützt, erheben keinen Anspruch, jetzt selber schon etwas zu erklären, sondern die dienen wirklich nur dazu, dass sie einen Eindruck davon kriegen, wie ich so über die Sachen nachdenke, bevor ich ein Buch aufgemacht habe. Also nahe auf, so quasi, nicht? Oder bevor ich irgendwo nachgeschaut habe, ob es auch stimmt. Und dann komme ich halt am Ende heute zu so einer Art Skizze für einen vorläufigen Plan für das Semester. Ja, das habe ich vielleicht vorher vergessen zu sagen, obwohl ich mir ja damit seit Jahren auch was einhandle, in einer gewissen Weise nehme ich auch diesmal alle meine Vorlesungen auf und stelle sie als Audiofiles in der Audiothek hin und mache einen Link sowohl, ich glaube, ich habe keine Moodle-Seite, aber von meiner Homepage mache ich einen Link. Bitte?
Sie sind auf Moodle.
ist es auch auf Moodle. Kann ich aufs, gibt es von der Moodle-Seite auch einen Link zu diesen Files? Also,
schon ein Tag angelegt im
Bild. Genau, ja, genau. Ich habe noch nichts Gescheites hingeschrieben. Gelingt vielleicht. Also, gewisse Grundfragen in dem Thema kann man auch schon von einer ganz einfachen Reflexion über den Titel her skizzieren. Ich glaube, jede von Ihnen wird recht schnell auf den Gedanken kommen, dass das Seltsame als solches und insgesamt ja nicht unbedingt mit irgendwelchen Sachen zu tun haben muss. Das Seltsame kann man doch, so werden Sie sich denken, viel weiter fassen, so dass es als ein interessantes Phänomen bestehen bleibt, auch wenn es gar keine seltsamen Sachen gäbe. Und diese Idee, die ich jetzt einfach nur so da rausgezogen habe, das ist aber auch tatsächlich, glaube ich, eine der entscheidenden Schaltstellen überhaupt für eine strukturierte Erfassung des Themas. Und davon ausgehend sage ich jetzt heute ein bisschen was. Im Übergang vom 16. zum 17. Jahrhundert, von der Renaissance zur klassischen Periode der europäischen Philosophie, scheint sich eine ideengeschichtlich signifikante Wende zu vollziehen, die darin besteht, und die man in vielen Texten auch belegen kann, die darin besteht, dass man das Seltsame ab jetzt weniger oder überhaupt nicht in bestimmten Sachen zu suchen hat, sondern vielmehr in der jeweiligen Einstellung zu den Sachen. In diesem Sinn hieße ab einem bestimmten Zeitpunkt seltsam sein, seltsam gefunden werden. Seltsam gefunden werden, denn letztlich sollte doch das, was einem seltsam vorkommt, irgendwann auch als etwas Normales erklärbar sein. Das ist charakteristisch für diese Einstellung, nicht? Dass man sagt, ja, das Seltsame, es gibt eigentlich keine seltsamen Sachen, seltsam ist nur unsere Einstellung zu gewissen Sachen und irgendwann wird man die Sachen selber ja dann als etwas Normales erklärt haben. Ein wichtiger Punkt ist, obwohl nur auf der Witzebene, aber trotzdem etwas, worauf man achten kann, dass das Wort erklärbar hier ausreicht und man das Wort normal weglassen kann, weil in dieser Betrachtungsweise das Erklärbare sowieso immer das Normale ist. Und so wird man, wenn man das so gekürzt hat, vielleicht sagen, als seltsam kann etwas nur erscheinen, danke, solange und sofern wir es nicht erklären können. Und letztlich ist aber alles, was wirklich ist, auch irgendwann einmal erklärbar. Kommt am schönsten zum Ausdruck diese letzte Position in dem großen Prinzip, Ration ist Sufficientis, nihil sine ratione. Also alles, was es gibt, muss irgendwo einmal einen Grund haben oder erklärbar sein. Diese Einstellung könnten wir die Einstellung C nennen. C wie Cäsar, als Abkürzung von cool. Zu dieser coolen Einstellung gibt es natürlich die verschiedensten Gegeneinstellungen, kann man auch dagegen sein, ne? Aus verschiedensten Gründen und verschiedensten Perspektiven. Zum Beispiel kann man versucht sein, sie immanent zu kritisieren oder zumindest zu problematisieren, indem man nachfragt, was denn eigentlich das Kriterium dafür sein soll, dass etwas wirklich ist. Beziehungsweise, was, wenn es so ein Kriterium gibt, dann dasjenige ist, was nicht wirklich ist. Das ist ein sehr vernünftiger Zugang, das muss erklärt werden, wenn man diese Einstellung aufrechterhalten will, diese coole Einstellung. Oder man kann am anderen Ende der Skala von Sophistication, kann man einfach darauf bestehen, dass es Sachen gibt, die genuin seltsam sind und immer seltsam bleiben werden. Also da gibt es eine riesige Skala dazwischen. Und jetzt skizziere ich sehr, sehr grob und eigentlich völlig unverantwortlich, grob, eine Einstellung, eine so eine alternative Einstellung zu der coolen Einstellung, bei der es so ist, dass sie mit der coolen Einstellung auch etwas gemeinsam hat. Also die ist nicht in allen Punkten ihr entgegengesetzt, die hat auch mit ihr etwas gemeinsam. Wir nennen diese Einstellung die Einstellung A, von altmodisch. Das Gemeinsame besteht darin, dass dieser Auffassung zufolge alles, was wirklich ein Ding ist, als ein Ding oder eine Sache Bestand hat, einer gewissen Norm entspricht und auch verständlich gemacht werden kann von dieser Norm her. Also darin liegt das Gemeinsame. Weil so, es ist nicht eine Totalgemeinsamkeit, aber es ist so eine Ähnlichkeit. So in der coolen Einstellung sagt man, alles was wirklich ist, ist letztlich auch erklärbar. Und die Gemeinsamkeit, die altmodische Einstellung damit hat, ist, dass sie sagt, alles was wirklich ein Ding ist, entspricht einer gewissen Norm und kann von dieser Norm her als das, was es ist, verständlich gemacht werden. Der Unterschied besteht darin, dass dasjenige, was da herausfällt, zufolge der altmodischen Einstellung, also was von einer jeweils dafür vorgesehenen Norm abweicht, oder was überhaupt keiner Norm überzeugend zugeordnet werden kann, dass das deswegen nicht gleich zu einer bloßen Einstellung, Illusion oder Irrtum wird, sondern immer noch in einem indirekten Bezug auf diese nicht erfüllte Norm oder in Bezug auf gewisse benachbarte Normen eine eigene Art von Bestand hat, und zwar unter gewissen zusätzlichen Bedingungen eben als eine seltsame Sache. Man muss hinzufügen unter gewissen zusätzlichen Bedingungen, weil es eine ganze Menge andere Sachen gibt, die auch eine bestimmte dafür vorgesehene Norm evident nicht erfüllen, trotzdem einen Bestand haben in Bezug auf diese nicht erfüllte Norm und trotzdem nicht als seltsame Sachen klassifiziert werden, zum Beispiel kaputtgegangene Sachen. Eine kaputtgegangene Sache ist noch immer diese Sache, die sie ursprünglich, wie sie nicht kaputt war, gewesen ist, erfüllt aber die Norm für so eine Sache nicht mehr und wird halt jetzt als etwas Defizientes verstanden, als was kaputtgegangenes. Ne? Aber ein Kalb mit zwei Köpfen und fünf Beinen ist, das ist der zentrale Punkt, ein Kalb mit zwei Köpfen und fünf Beinen ist in dieser Auffassung nicht gar kein Kalb, also ist noch immer in Bezug auf das, was ein Kalb ist, zu verstehen, sondern ist ein missgebildetes, ein seltsames Kalb. Also das ist eine Charakteristik, dieser sehr grobe Charakteristik dieser altmodischen Einstellung. Auch die hat eine Gemeinsamkeit mit der coolen Einstellung. Es gibt auch Einstellungen, die gar keine Gemeinsamkeit hätten. Aber sie weicht insofern ab, als sie für das, was eben der dafür vorgesehenen Norm nicht entspricht, sozusagen noch immer einen eigenen Ding-Status zuerkennt, nämlich den als seltsame Sache. Wenn man über das Beispiel ein bisschen nachdenkt, kommt man schnell drauf, dass man da nicht allzu schnell sein darf mit den Gegenüberstellungen von verschiedenen Positionen und dass die Sache sehr, sehr viel differenzierter ist, als in dieser einen Gegenüberstellung überhaupt erfasst werden kann. Und ich hoffe, dass es sozusagen ein bisschen jetzt in dem, was ich Ihnen in der Folge sage, einfach nur das, was ich bis jetzt gesagt habe, ein bisschen differenzierter, problematisierend und zurechtrückend und zum Teil auch korrigierend darstellen kann, verfolgen kann. Man wird ja auch in der coolen Einstellung, wenn man die hat, zunächst einmal sagen, dass ein Kalb mit zwei Köpfen und fünf Beinen etwas Seltsames ist. Der Unterschied, man sagt ja nicht, wenn da ein Kalb steht mit wie viel Köpfe hat es bei mir? 2 Köpfe, 5 Beine. Und sie sagt, das ist aber ein seltsames Kalb, dann werde ich nicht zu dem, der das sagt, sagen, na, das ist eigentlich ganz in Ordnung, bei dir stimmt was nicht. So. Das wird auch in der so cool ist niemand. Ne? Der Unterschied ergibt sich eher, wenn man in der coolen Einstellung oder dadurch, dass man in der coolen Einstellung noch eine zweite Ebene mitdenkt. Eine Ebene, auf der man sagen kann, obwohl man das Kalb seltsam findet, hat man eine zweite Ebene, auf der man sagen kann, ja, aber bei genauer Kenntnis der Voraussetzungen und der entsprechenden Naturgesetze konnte es gar nicht anders sein, als dass dieses Kalb eben 2 Köpfe und 5 Beine hat. Ich kann es dir erklären und es konnte gar nicht anders sein. Wenn wir uns diese Ebene, auf der das gesagt oder gedacht werden kann, vergegenwärtigen, fragen wir uns, wovon ist auf dieser Ebene die Rede? Auf dieser Ebene, die man da zusätzlich hat, ist die Rede vom genetischen Code, von der Ribonukleinsäure und ihrem Aufbau und von allen möglichen solchen Sachen, aber natürlich nicht von Kälbern. Was die beiden Ebenen, die, wo das Kalb seltsam gefunden wird und die Ebene, die erklärt, dass es ja gar nicht anders sein konnte, als es ist, was diese beiden Ebenen miteinander verbindet, ist zunächst einmal gar nichts anderes als ein bestimmtes Konzept von Erklärung. Erklärung ist ein Begriff, der ganz eine entscheidende Rolle spielt, ununterbrochen, wenn man sich mit der Frage der seltsamen Sachen auseinandersetzt. Vielleicht spielt der Begriff der Erklärung nirgends eine so große und entscheidende Rolle wie in diesem Feld. Was bedeutet das? Dass die Art der Sache, von der man spricht, von der man überhaupt zu sprechen bereit ist, nicht die Sache, sondern die Art der Sache, von der man spricht, eine gewaltige Rolle dafür spielt, was man überhaupt für seltsam halten kann und dass da eine gewisse Flexibilität möglich ist. Jedenfalls in dieser Einstellung C. Natürlich sind Kälber eine bestimmte Art von Sache. Man kann zwischen den normalen und den missgebildeten Kälbern unterscheiden. Aber sie sind nicht die in wissenschaftlicher Einstellung grundlegenden Sachen. Die in der wissenschaftlichen Einstellung grundlegenden Sachen sind eben die Aminosäuren und solche Dinge. Ja, das ist der eine Punkt. Aristoteles, aber das sollte nicht sagen Aristoteles, ein Hilfs-Aristoteles oder Mock-Aristotle, hätte die Sache anders gesehen. Der sieht die Sache so, ein Kalb ist ein Kalb, und zwar deshalb, weil es von 2 Tieren, einer Kuh und einem Stier, erzeugt wurde, die selber einmal Kälber waren. Ein Kalb ist deswegen ein Kalb, weil es ein Tier ist, das von 2 anderen Tieren gezeugt wurde, die selber einmal Kälber gewesen sind. Auch das ist eine Erklärung. Aber es ist eine Erklärung von ganz anderer Art. Man bleibt, was die Sache betrifft, immer auf der gleichen Ebene. Ne? Also Rind, so in Abwandlung des berühmten Beispiels von ihm, Rindvieh zeigt Rindvieh und Rindvieh erklärt Rindvieh. Ja? Das ist der springende Punkt. Nicht Ribonukleinsäure erklärt Rindvieh, sondern Rindvieh erklärt Rindvieh und vor allem Rindvieh, deswegen, weil Rindvieh erzeugt. Was auf diese Weise nicht erklärt wird, ist das missgebildete Kalb. Da liegt der Unterschied. Das missgebildete Kalb bleibt zumindest vorerst seltsam. Bleibt seltsam. Vorerst. Dann, in einem zweiten Schritt, normalerweise, werden ja auch für das missgebildete Kalb Erklärungen angeboten. Um das Beispiel jetzt noch ein bisschen realistischer und zugleich drastischer zu machen, bis in die frühe Neuzeit, bis weit ins 16. Jahrhundert, haben hochgebildete Gelehrte und in unserem Kanon noch immer prominent vertretene Gelehrte fest geglaubt, dass Missbildungen und Fehlgeburten bei Menschen darauf zurückzuführen sind, dass die Mutter in der Schwangerschaft zu oft gefährliche, kranke Tiere, verendete Frösche und so weiter gesehen hat oder dem Einfluss ungünstiger Gestirnkonstellationen ausgesetzt gewesen ist. Der Punkt ist also nicht, dass es in der altmodischen Einstellung keine Erklärung für das Seltsame braucht, sondern dass diese Erklärungen für das Seltsame in einer ganz anderen Dimension und auf eine ganz andere Weise gegeben werden als die Erklärungen für das Normale. Im Normalen, Rindvieh zeigt Rindvieh, aber beim Seltsamen, Gestirnkonstellation, er zeigt seltsames Kalb oder so, ne? Verstehen Sie? In der coolen Einstellung aber wird alles auf derselben Ebene erklärt, nämlich das Normale und das Seltsame wird alles auf der Ebene der Genetik erklärt. Dort wird sowohl der Normalfall wie auch der Abweichende erfasst und in den Kälbern selbst, egal ob sie jetzt normal oder missgebildet sind, kommt bloß zur Erscheinung, was letztlich aus der wissenschaftlichen Sicht die Sache ist. Kommt bloß zur Erscheinung, was als Sache eigentlich auf einer anderen Ebene fixiert ist. Also, nach diesen Differenzierungen könnte man die Lage versuchsweise so beschreiben: In der altmodischen Einstellung liegen die Sachen selbst, die erklärt werden sollen, zwar immer auf der gleichen Ebene, werden aber auf verschiedene Weisen erklärt, je nachdem, ob sie seltsame Sachen sind oder normale. Die normalen Sachen, jetzt passen Sie auf, weil das ist ein Punkt, auf den ich später zurückkomme, die normalen Sachen werden von normalen, gleichartigen Ursachen her erklärt. Die seltsamen Sachen werden von jeweils anderartigen Ursachen her erklärt. Im Gegensatz dazu wird in der coolen Einstellung alles auf die gleiche Weise und aus ein und demselben theoretischen Rahmen erklärt. Allerdings mit dem Effekt, dass nichts, weder das Normale noch das Seltsame, auf derselben Ebene erklärt wird, auf der es zunächst begegnet und seinen phänomenalen Bestand hat. Man begegnet Kälbern zuerst als Kälbern, wenn überhaupt heutzutage irgendwer noch Kälbern begegnet, und nicht in einem Labor, in einer Pipette. Daher besteht, also auch das Normale wird nicht aus dem Gleichartigen erklärt. Daher besteht auch auf der Erklärungsebene kein Unterschied zwischen normal und seltsam. Er verschwindet sozusagen in der Erklärung, dieser Unterschied zwischen dem Normalen und dem Seltsamen. Es ist genauso notwendig, dass bei diesen gegebenen Ausgangsbedingungen das Kalb 5 Beine hat und so, wie es unter anderen Ausgangsbedingungen notwendig ist, dass das ein ganz normales mit 4 ist. Frage: Besteht dann dieser Unterschied zwischen dem Normalen und dem Seltsamen in dieser coolen Einstellung überhaupt noch irgendwo? Kann man ernsthaft sagen, so wie ich das vorhin selber gesagt habe, das Seltsame sei einfach das, was wir noch nicht erklären können? Und halten wir wirklich die missgebildete Kuh nur so lang für seltsam, wie wir keine wissenschaftliche Erklärung für ihre Erscheinungsweise haben? Also versuchen wir das einmal grob uns ein bisschen vorzustellen, was das bedeuten würde oder wie so ein Szenario ausschaut. Wir haben irgendein Phänomen vor uns und können uns, wie man so sagt, nicht so recht erklären, was das ist. Es erscheint uns seltsam. Irgendwann gelingt jemandem eine Erklärung und dann weiß man, was das ist und warum es gerade so ausschaut, wie es ausschaut. Das möchte man irgendwie so interpretieren, dass man sagt, natürlich, wenn das die richtige Erklärung ist, dann war es natürlich immer schon dieselbe Sache. Hat sich nur hinter ihrer Erscheinung versteckt gehalten. Möchte man sagen, sollte man aber nicht. Weil es ist ja nichts hervorgekommen. Also es schaut noch immer so aus, wie es vorher ausgeschaut hat. Es ist nichts ans Licht gekommen. Es schaut alles aus wie von Anfang an. Und der einzige Unterschied ist, Die Sache ist nicht mehr seltsam. Was heißt das? Die Sache ist dieselbe wie davor, schaut aus wie davor und ist doch jetzt eine normale Sache. Also wenn man an diesem Punkt einmal angelangt ist, wenn man dem folgt, muss man natürlich nicht. Aber wenn, dann muss eigentlich jetzt der Verdacht aufkommen, dass es überhaupt keinen grundlegenden oder keinen wirklich signifikanten Unterschied zwischen normalen und seltsamen Sachen gibt. Und dass also nicht nur alles Seltsame letztlich ganz normal ist, sondern vor allem auch alles Normale seltsam erscheinen kann und vielleicht sogar sollte. Wer sich ein bisschen, und das ist eine Voraussetzung für das Verständnis dieser Vorlesung, wer sich ein bisschen in der Philosophiegeschichte auskennt, weiß, welche immense Bedeutung dieser Gedanke in den Meditationen von Descartes hat. Die Notwendigkeit, welche große Bedeutung es dort hat, die Notwendigkeit nachzuvollziehen, sich die Bodenlosigkeit jeglichen unmittelbaren Vertrauens in die Gegebenheit des Normalen vor Augen zu führen. Also dass man sozusagen die Grundidee der modernen Philosophie nur versteht, wenn man sich einmal damit konfrontiert hat, wenn man einmal darauf eingestiegen ist, wie bodenlos und ungeschützt eigentlich dieses Vertrauen ist. Da mache ich jetzt eine kleine Anmerkung, die weist auch ein bisschen voraus, weil das ein Thema ist, mit dem wir uns beschäftigen werden, relativ ausführlich in einem späteren Stadium der Vorlesung, dass dieses Argument von Descartes mit dem Traum, der uns täuschen kann, also dass wir sozusagen in eine Situation kommen können, wo wir sagen, weil uns in einem Traum alles so erscheinen kann, wie es uns im Wachen erscheint, deswegen müssen wir, wenn wir wachen, den Verdacht haben, dass wir vielleicht nur träumen. Das ist ja genau der Gedanke, der da im Hintergrund steht, hinter diesem Erschüttern sozusagen des Vertrauens in das Normale. Das weiß nicht jeder, das ist aber sehr, sehr wichtig. Das ist ein origineller Gedanke von ihm. Das ist ein origineller und in einer gewissen Weise von ihm selbst für diesen theoretischen Zweck zugeschnittener Gedanke, weil die Auffassung, dass in einem Traum uns die Dinge so erscheinen können, wie im Wachen und wir das daher verwechseln könnten, zu der Zeit, wo Descartes seine Meditationen geschrieben hat, ganz extrem ungewöhnlich gewesen ist. Das war überhaupt nicht die Auffassung von irgendwem. Es ist immer sehr viel über Träume geschrieben worden in dieser Zeit, in dieser Periode, die sozusagen seiner philosophischen Karriere vorhergeht. Aber das Wesentliche am Traum hat man immer darin gesehen, dass man da Dinge sieht, die es nicht geben kann in der Wirklichkeit. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um einzuschätzen, welche Bedeutung für ihn dieses Argument hatte, dass er da nicht nur einen Topos aufgegriffen hat, der so auf der Straße herumgegangen ist und jeder gesagt, ja genau, ist ein Marsch gedacht. Niemand hat sich das gedacht oder nur sehr, sehr wenige haben sich das gedacht. Und in Wirklichkeit hat man die Probleme mit den Träumen dahin gesehen, dass sie einem was vorspiegeln, was es gar nicht geben kann. Das Groteske, das Abweichen und so weiter. Ja? Okay, das nur sozusagen hier eine kleine Fußnote, weil wir auf dieses Thema schwerpunktmäßig auch nochmal eingehen werden. Also, wenn man die Sache von der Ebene der Erklärung her sieht, dann ist in der coolen Einstellung die normale Kuh genauso seltsam. Aber cool heißt nicht deswegen cool. Die normale Kuh genauso seltsam wie die missgebildete und diese genauso ist dann diese genauso normal wie die normale. Nein, ja. Die normale ist genauso seltsam wie die missgebildete und die missgebildete ist genauso normal wie die normale. Das heißt, wenn wir überhaupt irgendeinen Begriff von Normalität mit einem Gegenbegriff von Abweichung oder Seltsamkeit behalten wollen, unter diesen Umständen, also sagen wir unter dem Sieg der Einstellung C, überhaupt sozusagen so ein Begriffspaar behalten wollen, dann müssen wir diesen Unterschied in einer ganz anderen Dimension suchen als bisher. Nicht in der Erklärung der Sachen, sondern wir brauchen eine Erklärung dafür, warum wir gewisse Sachen für normal halten und andere nicht. eine Erklärung für unsere Einstellung gegenüber den Dingen. So, wenn ich an einem Punkt, wo ich mir wünsche, dass Sie sehen, dass ich das mache, was ich versprochen habe, dass ich das, was ich am Anfang sozusagen so als eine grobe Gegenüberstellung skizziert habe, dass ich dann noch immer dabei bin und dass das jetzt ein bisschen differenzierter gesehen werden kann. Aber noch einmal gesehen wird. Also, dass wenn wir überhaupt so ein Gegensatzpaar erhalten wollen, wir den Unterschied nicht in der Erklärung der Sachen suchen dürfen, sondern in einer Erklärung dafür, warum wir gewisse Sachen für normal halten und andere nicht, eine Erklärung für unsere Einstellung. Wir brauchen diese Art von Erklärung, diese besondere Art von Erklärung für die Art und Weise, wie wir diese Einstellung bilden, weil wir sonst, wenn wir so eine Erklärung nicht haben, in einer gewissen Weise den Boden unter den Füßen verlieren, weil sonst die verstandene Welt eine erschreckend andere wäre als die Welt, in der wir leben. Weil sonst das Verstehen gleichbedeutend mit der Verzweiflung wäre. Der Philosoph oder der Denker, der diese Idee oder diese Konsequenz am deutlichsten erfasst hat, sowieso mehr oder weniger Zeitgenosse oder selbe Epoche wie Descartes, war Blaise Pascal, ne, der gesehen hat, dass das eine absolute ein Verzweiflungsmotiv ist, wenn wir die Welt, in der wir leben, nicht mehr mit der in Einklang bringen können, die wir erklären. Das notwendige Bedürfnis, nicht jeder sagt sich das so. Ja? Nicht jeder drückt das so aus wie ich, jetzt in diesen bisschen plumpen Worten oder in dieser Ausführlichkeit und Intensität wie Pascal. Aber spüren tut es in einer gewissen Weise jeder. Und dieses Bedürfnis, dieses Verlangen nach einer solchen Erklärung, wie wir diese Einstellungen eigentlich bilden, das ist meines Erachtens, das sage ich jetzt ein bisschen ungeschützt, aber das sage ich mal auf eigene Kappe, ich glaube, das ist ein Quell der Attraktion, die der moderne Pragmatismus hat. Der moderne Pragmatismus ist etwas, dessen Aufkommen man sich aus diesem Motiv heraus erklären kann. Der Pragmatismus ist eine Philosophie, die uns zu erklären versucht, wie wir es denn eigentlich machen, dass wir gewisse Dinge für normal halten, angesichts der Tatsache, dass die Dinge selbst dafür gar keinen Maßstab hergeben. Verstehen Sie das? Was wir gerade gesehen haben, ist sozusagen die Einsicht, dass wir alle, wenn wir über die Welt nachdenken wollen, wenn wir zu einer wissenschaftlich korrekten, konsequenten Auffassung kommen wollen, ein Misstrauen durchleben müssen in die Verlässlichkeit der Welt, in der wir leben, die uns normalerweise umgibt. Wir müssen sie virtualisieren in einer gewissen Weise. Das kann dazu führen, dass wir diesen Kontakt verlieren zwischen dem, was wir erklären, und dem, was wir wirklich leben. Dass wir verzweifeln. Vor dieser Drohung können wir Verschiedenes machen. Wir können uns aufhängen, wir können sagen, wir schließen die Augen vor dem, wir schließen die Augen vor dieser Moderne. Das machen ja viele. Ne? Oder bis heute machen das viele Menschen. Bis heute tun viele Menschen so, als würden sie leben in einer Welt vor dem 17. Jahrhundert. Wahrscheinlich gibt es heute mehr Menschen, die glauben, sie leben und sie möchten gerne leben in einer Welt vor dem 17. Jahrhundert, als es Menschen gegeben hat bis zum 17. Jahrhundert. Also Vormodernität und diese bestimmte Art von Primitivität ist etwas, was nie aufhört. Das kann man auch machen. Aber wenn man sich der Sache konfrontiert und dann fragt, wie kann ich philosophisch darauf reagieren, dann ist der Pragmatismus eine Antwort, der uns erklärt, wie wir es denn machen, dass wir nicht völlig falsch liegen, dass wir nicht völlig Unrecht haben, indem wir einen Unterschied machen zwischen Dingen, die normal sind und zwischen Dingen, die nicht normal sind. Das erklärt er uns und er erklärt es auf der Ebene der Bildung von Einstellungen auf unserer Seite. Wenn man das verstanden hat, dass das, oder wenn Sie das akzeptieren, dass das ein Motiv ist hinter dem moderner Pragmatismus, dann, jetzt kommt so eine Art Doppelfußnote, können einem zwei Sachen ziemlich schnell klar werden. Erstens, dass diejenigen Strömungen des zeitgenössischen heutzutagigen, letzte 40 Jahre, Pragmatismus, die so zu einer Art Anything Goes tendieren, also Leute, die, ich glaube, der Richard Rorty sagt von sich noch immer, dass er irgendwie ein Pragmatist ist oder so. Ja, also, dass diese Philosophien mit dem eigentlichen modernen Pragmatismus und seinen Motiven nichts zu tun haben. Das ist ein Etikettenschwindel, wenn ich recht habe. Weil die lassen sich genau wieder in diese absichtlich, in diese Bodenlosigkeit zurückfallen, gegen die der moderne Pragmatismus sich motiviert hat. Zweite Bemerkung, die ist ein bisschen wichtiger. Der moderne Pragmatismus hat nichts gemeinsam mit vormodernen pragmatistischen Motiven in der Philosophiegeschichte. Die interessanten vormodernen Formen des Pragmatismus, zum Beispiel bei Aristoteles, also um ganz zurückzugreifen, die orientieren sich an einer intakten Beziehung zwischen dem Ding und seinem Gebrauch und unserem Verhalten zu dem Ding. Das ist was ganz was anderes. Die lassen nicht das Ding erst aus unserem, oder die lassen nicht nur ein Konzept oder eine Einstellung zu Dingen erst aus unserem Verhalten entstehen. Die gehen aus von einer intakten Beziehung oder Interaktion zwischen normalen Dingen und unserem Verhalten. Daher ist es, das wäre ein Subpunkt, ein dritter, meines Erachtens ein großes Missverständnis in vielen Publikationen zur heutigen Philosophie, Heidegger in eine direkte Beziehung zu dem modernen Pragmatismus zu setzen. Wenn er mit der Sache überhaupt was zu tun hat, dann eher mit den vormodernen Formen von Pragmatismus. Also, kurz und gut, den modernen Pragmatismus, amerikanischen Pragmatismus des 19. und 20. Jahrhunderts, muss man immer vor dem Hintergrund dieser coolen Einstellung sehen. Das ist eine Reaktion, eine Auseinandersetzung mit dieser coolen Einstellung, für die der Unterschied zwischen normal und abweichend in der Erklärung tendenziell zu verschwinden droht. Für den Pragmatismus besteht der Unterschied zwischen dem Normalen und dem Seltsamen in verschiedenen Haltungen, die wir einnehmen gegenüber der Welt, gegenüber uns selbst. Und in diesem Zusammenhang, da gehen wir dann auch in der Vorlesung mal schwerpunktmäßig drauf ein, in diesem Zusammenhang wird dann ein Begriff interessant, der als Gegenbegriff zum Seltsamen das Normale ablösen kann. In dieser Einstellung kriegt dann das Seltsame sozusagen einen neuen Gegenbegriff, also der setzt nicht den Begriff des Normalen außer Kraft, aber er stellt sich vor ihn hin und das ist der Begriff des Gewöhnlichen. Also wenn man das zu einem Witz zuspitzt, könnte man sagen, das Gewöhnliche ist das moderne Normale. Das Gewöhnliche ist die moderne Form, die modernisierte Form des Normalen. Also das wird noch einmal eine Rolle spielen, wie gesagt, über das Gewöhnliche, über diesen Gegensatz von gewöhnlich und seltsam werde ich extra was sagen. Aber für den Augenblick mache ich jetzt überhaupt Schluss mit dieser Exposition so eines Gedankens. Haben Sie das Gefühl, Sie haben, man kann dem folgen? Ja. Danke. Also, das bisherige dient wirklich nur, ist immer beruhigend. Also, das dient wirklich nur dazu, Ihnen ein bisschen eine Vorstellung davon zu geben, wie ich das so von sehr, sehr allgemein, aus der Vogelperspektive, bevor ich ein Buch aufgemacht habe, habe ich gesagt, sehe. Da fehlen ganz entscheidende Differenzierungen, darum habe ich gesagt, dürfen Sie das nicht sozusagen jetzt als Erklärung für irgendwas ernst nehmen. Da fehlen wichtige Differenzierungen, da ist vieles an Details ausgelassen und es ist auch manches unrichtig, hängt schief. Jetzt mache ich zwei Zusatzbemerkungen, von denen die erste so ein zusätzliches Detail ist und die zweite ist aber eine wirkliche Korrektur. Also mit der zweiten Zusatzbemerkung werde ich etwas korrigieren, was nicht gestimmt hat in dem, was ich selber gesagt habe. Also das erste, so ein Zusatzdetail. Ich habe eben begonnen mit der Feststellung, dass an der Wende zum 17. Jahrhundert eine Verlagerung in dem Sinn stattgefunden hätte, dass man das Seltsame nicht mehr in den Sachen, sondern in der Einstellung zu den Sachen findet. Ob das jetzt historisch berechtigt ist oder nicht, möchte ich für den Augenblick offen lassen. In jedem Fall muss man doch an so eine Vorstellung die Frage richten, wie so eine Veränderung denn überhaupt zu denken ist, wie so eine Art von Veränderung, also dass man da das seltsame, was für eine Art von Veränderung ist, das geht vor sich, dass man sozusagen eine Zeit lang sucht man das Seltsame in den seltsamen Zangen, dann nimmt man auf, es in den seltsamen Zangen zu finden und sucht es in sich selber. Oder die naheliegendste und gewiss auch die richtigste Antwort auf diese Frage ist die in Österreich sogenannte Sinowatz-Antwort, sehr kompliziert. Wie geht so eine Veränderung vor sich? Sehr, sehr kompliziert. Das ist sehr schwer zu analysieren, wenn überhaupt. Das beginnt schon damit, dass gar nicht so leicht ein klares Kriterium dafür anzugeben ist, dass sie überhaupt stattgefunden hat. Also ich sage jetzt nicht, ich will jetzt nicht die Frage stellen, ob sie stattgefunden hat, sondern dass es nicht so leicht ist, ein klares und überzeugendes Kriterium dafür anzugeben. Ein Beispiel, nicht gut, aber vielleicht reicht es aus. Sagen wir, die Menschen hätten lange Zeit im Mittelalter und in der frühen Neuzeit an Wunder geglaubt und heutzutage glaubt niemand mehr an Wunder. Das ist meines Erachtens eine berechtigte Behauptung. Da macht man aufmerksam auf einen Unterschied, der meines Erachtens besteht. Lange Zeit haben die Menschen an Wunder geglaubt und heute glauben wir nicht mehr an Wunder. Aber man muss in Wiederholung eines Scherzes, den ich schon heute mal gemacht habe, sich trotzdem eingestehen, dass wahrscheinlich heute noch immer sehr viel mehr Menschen leben, die an Wunder glauben, als im ganzen 16. Jahrhundert. Was nicht heißen soll, dass die Behauptung nicht berechtigt wäre. Es heißt nur, dass man nicht naiv sein darf hinsichtlich des Grundes für ihre Berechtigung. Und wenn man das jetzt einmal beiseite lässt, was ist eigentlich der Grund für die Berechtigung der Behauptung? Es ist ja richtig, dass man sagt, heute glaubt man immer mehr an Wunder. Aber man muss erklären, was man damit genau meint. Wenn wir annehmen, das könnte erklärt werden und das wäre erklärt, dann kommt erst das Hauptproblem, wo man denn für so eine Veränderung, wenn sie wirklich stattgefunden hat, die ausschlaggebenden Faktoren suchen soll. Und auch darauf gehe ich jetzt nicht ein, sondern ich möchte nur eine ganz kleine Facette erwähnen. Die ist sehr subtil, aber liegt mir irgendwie am Herzen, als was, worauf es sich lohnt, extra aufmerksam zu machen. Aus philosophischen Gesichtspunkten. Dass nämlich vielleicht die Verlagerung von den seltsamen Sachen weg und zu der subjektiven Einstellung hinüber nicht so sehr davon motiviert ist, dass man sich jetzt sagt, na eigentlich kann man das ja ganz gut erklären und seltsam ist bestenfalls, dass manche Leute nicht verstehen wollen, sondern dass diese Verlagerung vor allem auch direkt davon motiviert ist, dass die altmodischen Erklärungen der seltsamen Sachen, die astrologischen, magischen, mythologischen Erklärungen, dass die als seltsam, skurril und abwegig erkannt wurden. Dass das vor allem in der Ideengeschichte und in der Philosophiegeschichte vielleicht ein ausschlaggebender Punkt ist. Also dass man nicht einfach sagen sollte, na, so und so lange haben die Menschen geglaubt, die seltsamen Sachen sind halt eine besondere Art von Sachen, natürlich viele besondere Arten von Sachen, und dann haben sie es nimmer mehr geglaubt. Und ich habe ihnen jetzt gesagt, dass der Unterschied, den man da macht zwischen den seltsamen und normalen Sachen, darin liegt hauptsächlich für diese altmodischen Leute, dass die normalen Sachen auf ganz andere Art erklärt werden als die seltsamen Sachen. Aber das war auf einer Metaebene gesagt. Und was ich ihnen jetzt beibringen möchte, ist, dass man bedenken sollte, dass vielleicht nicht einfach irgendwie alle aufgehört haben, seltsame Sachen für seltsam zu finden und jetzt in sich den Grund gesucht haben, sondern dass es diese Erklärungen gewesen sind, die man als besonders seltsam, abwegig und absurd erkannt hat und dass das ein Hauptauslöser für diesen Shift gewesen ist zu der coolen Einstellung, dass man diese Erklärungen nicht mehr akzeptieren wollte. Das stellt dann die ganze Sache in einen sehr viel größeren Zusammenhang der Veränderung des wissenschaftlichen und philosophischen Denkens an der Wende zum 17. Jahrhundert in der klassischen Periode der Philosophie. Und das würde aber bedeuten, also man erkennt die Absurdität dieser Erklärungen im Vergleich mit einem überlegenen Verständnis von Erklärung, neben dem sie nicht mehr bestehen können als Erklärungen. Und das bedeutet, und das ist der wichtige Punkt an dieser Bemerkung, dass von der coolen Einstellung her das Seltsame nicht einfach nur zu einem Phänomen der Subjektivität wird, sondern zugleich auch immer zum Ziel eines möglichen Ausschlussverfahrens. Zu etwas wird, was man ausschließen muss. Erklärungen, die man ausschließen muss aus dem Bereich des Erklärens. Das wird auch ein sehr, sehr wichtiges Thema sein in der Vorlesung. Da sage ich dann vielleicht, wenn ich da so einen Plan skizziere, noch was dazu, wo. Aber ist Ihnen das verständlich, dass sozusagen der Punkt für diese Subjektivierung, ja, nicht einfach irgendeine schwer erklärbare Mentalitätsänderung der Menschheit überhaupt oder der europäischen Ideenwelt ist, sondern dass es einen spezifischen Angriffspunkt gibt, wo das stattfindet, nämlich genau, indem man die Erklärungen des Seltsamen für noch viel seltsamer hält als das Seltsame. Das ist sozusagen, da findet sozusagen eine erste solche Verschiebung statt. Jetzt komme ich auf einen zweiten Punkt. Und das ist jetzt, wie ich gesagt, zweite Zusatzbemerkung, und das ist eine Korrektur, habe ich gesagt, an etwas, was ich zurücknehmen muss von dem, was ich schon gesagt habe, aber was ich trotzdem dort stehen lassen möchte, was ursprünglich gesagt war. Das war meine Darstellung der altmodischen Einstellung, nämlich, dass da die normalen Sachen aus gleichartigen normalen Sachen erklärt werden. Aber es ist typisch für die altmodische Einstellung, habe ich angeführt, also ausgehend von diesem Rindvieh-Beispiel, dass die normalen Sachen aus den normalen Sachen erklärt werden und die seltsamen Sachen von ganz was anderem. Nicht aus einer anderen seltsamen Sache, nicht aus einer normalen Sache, sondern aus irgendwas ganz was anderem. Und das ist etwas, was man in dieser Allgemeinheit nicht halten kann. Und dafür gibt es eine große Menge von Gründen und vor allem auch Gegenbeispielen. Und ich weise jetzt mal zunächst nur auf den ganz, ganz klaren und eindeutigen Fall hin, auf den Sie sowieso schon alle jetzt längst gekommen sind. Das sind die Dinge, die Artefakte sind. Gegenstände, die von Menschen hergestellt werden und die eben nicht natürlicherweise und von sich aus existieren. Da gibt es ja auch einen Unterschied zwischen, bei den Artefakten gibt es auch einen Unterschied zwischen den normalen Dingen einer bestimmten Sorte und den nicht normalen Dingen einer bestimmten Sorte. Aber auch ein normaler Tisch mit vier Beinen wird nicht von einem anderen vierbeinigen Tisch gezeugt, sondern wird von einem Tischler hergestellt und der Tischler selbst ist kein Tisch und war nie ein Tisch. So wie aber bei den Kälbern die Erzeuger des Kalbes beide einmal selber Kalb gewesen sind. Hingegen ein Tisch mit 100 Beinen ist auf jeden Fall ein seltsamer Tisch. Wo liegen da die Grenzen? Aus welchem Gesichtspunkt soll man da urteilen? Das ist keine kleine Frage, das ist eine Riesenfrage, das sind riesige Probleme, die da sofort auftauchen. Aber die Sache ist klar, ne? Das konnte ich so nicht mit Allgemeinheit behaupten, dass die normalen Sachen solche sind, die von normalen Sachen erklärt werden. Das gilt nur für einen bestimmten Typ von normalen Sachen. Und wenn man Artefakte hat, dann wird das Artefakt, auch wenn es normal ist, nicht von einem anderen Artefakt derselben Art erklärt, sondern von der menschlichen Kunstfertigkeit her. Aber wo liegt dann, wenn es von der Kunstfertigkeit her erklärt wird, wenn es von wo außen her erklärt wird und die Kunstfertigkeit des Menschen etwas ist, was er perfektionieren kann, was sich entwickeln kann, die technischen Möglichkeiten, die wir haben, entwickeln wir weiter, andere Möglichkeiten weniger, dann fragt man sich, wo liegt da, auf welche Art zieht man dann die Grenze zwischen den normalen Artefakten und den seltsamen Artefakten? Wohl, da kann man jetzt sehr wohl wieder fragen, wo liegt da die Norm und gibt es überhaupt irgendeine oder irgendwelche? Und das lässt uns erkennen, dass eben die zentralen, die überzeugenden Beispiele für normale Sachen in der Einstellung A, in der altmodischen Einstellung, die natürlichen Arten sind. Und dass sobald man, also so eben wie die Kühe oder die Löwen und so, oder eben die Menschen, weil das war das Aristoteles Beispiel, Mensch zeigt einen Menschen. Und sobald man darüber hinausgeht, über den Bereich der natürlichen Arten, man sich, wenn man erklären will, was der Unterschied zwischen seltsam und normal ist, man immer mit einem Problem der Angemessenheit oder Zweckmäßigkeit zu tun bekommen wird. Also das ist die Frage der Seltsamkeit. Und das ist etwas, es gibt natürlich auch noch ganz andere Sachen als die Wien, es gibt natürlich noch ganz andere Sachen als seltsame Sachen einerseits und die Individuen natürlicher Arten und die Artefakte. Es gibt noch andere Sachen, die beanspruchen können, in irgendeinem bestimmten Sinn Sachen, die man vielleicht näher erklären muss, aber Sachen zu sein. Und also zum Beispiel Erscheinungen verschiedenster Art, Ereignisse. Der ontologische Status ist bei diesen Sachen immer fraglich. Aber das muss nicht bedeuten, also der ontologische Status eines Ereignisses im Vergleich mit, sagen wir, einem normalen Gebrauchsding, wie einem Taschenrechner, war auch für Aristoteles eine knifflige Frage. Und aber das bedeutet nicht, dass wir solche Sachen wie ein Fußballspiel oder sowas als eine seltsame Sache wahrnehmen, auch wenn der ontologische Status fraglich ist. Oder berücksichtigen Sie, auch wenn Sie von den gewöhnlichen Dingen sprechen, zum Beispiel von den Individuen natürlicher Arten, berücksichtigen Sie den Lebenszyklus so eines Dings, zum Beispiel eines Apfels. Ist der Apfelkern ein Apfel? In einem gewissen Sinn ist der Apfelkern natürlich ein Apfel. Oder wo oder was, an welcher Stelle ist der Apfel jetzt als ein sinnlich wahrnehmbares Ding wirklich das, was ein Apfel ist? Wann ist er das wirklich? Ganz kurz, bevor er braun wird innen. Oder so. Das ist eine gute Antwort, aber philosophisch war ich nicht ganz befriedigend. Vor allem fehlt ja die Allgemeinheit, ne? Würde man sagen, Verallgemeinerbarkeit. Können Sie? Verstehen Sie? Ja? Ist er noch ein Apfel so lange? Oder hört er auf, ein Apfel zu sein, wenn er keinen Kern mehr hat? Und solche Sachen, ne? Also, wenn er keine Kernel mehr drin hat, das wäre eine mögliche Antwort, ne? Dann ist er kein Apfel mehr. Was ist er dann? Dann ist er der Rest von einem Apfel, den man noch essen kann, aber der sozusagen keinen Apfelbaum mehr hervorbringt, ne? Auch da haben... Das habe ich jetzt hauptsächlich, diese zweite Bemerkung ist eine Korrektur, macht sie auf etwas ganz Wichtiges aufmerksam. Nicht, dass man sich nicht fixieren darf, so wie ich das gemacht habe mit meiner Gegenüberstellung von zwei Einstellungen, auf das Zentralparadigma des Normalen, nämlich die natürliche Art. Die dann natürlich auch das Paradigma dafür gibt, was eine Abweichung ist. Über so einen Begriff wie Missbildung, aber auch über solche Begriffe wie Degeneration, Korruption, Auflösung oder dergleichen. Das ist eine Korrektur, dass man sich davon nicht zu sehr faszinieren lassen darf und ganz andere Dinge, deren ontologischer Status auch schon in den traditionellen Theorien viel fraglicher war. Also eben wie Ereignisse, Erscheinungen und so weiter. Aber es ist natürlich auch mehr als eine Korrektur und für die allerersten Stunden, die nächste Stunde und vielleicht einen Teil der übernächsten Stunde ist es ein bisschen ein Leitmotiv, werde ich ein bisschen allgemeinere Sachen sagen. Ich hoffe, da konnte ich jetzt auch die Motivation dazu geben, die vielleicht ein bisschen fad sind, aber die jetzt mal einfach verschiedene Konzeptionen von dem, was überhaupt ein Ding ist oder sein kann, betreffen und welche Rolle das in der Philosophie spielt, was so eine Sache ist, was da als mögliche Sachen hineingezogen werden kann in so eine Überlegung, die den Unterschied zwischen dem Normalen und dem Seltsamen oder dem Gewöhnlichen und dem Seltsamen betrifft. Ja, ist das verständlich? Also ich werde ein bisschen was über diese aristotelische Vorstellung davon sagen, wovon die geprägt ist, welche Rolle das spielt, was ein Ding ist und ein bisschen darüber, dass diese Wende zum 17. Jahrhundert hin, in der das Seltsame subjektiviert wird, es wird ja nicht nur subjektiviert, es wird ja doppelt subjektiviert. Es wird einerseits subjektiviert zu einer Sache unserer Einstellung und unter diesem Aspekt entsteht ja eine eigene Kultur. Diese subjektive Dimension, in der das Seltsame jetzt daheim ist hauptsächlich, die kann ja auch kultiviert werden, ja, zu ästhetisch vor allem, also zu einer Kultur des außergewöhnlichen, Dekadenten und so weiter, ja, des Grotesken, schlägt sich in vielen Bereichen des Lebens dann nieder, als Interesse, aber auch als Lebenshaltung und so weiter. Und das andere, die andere Dimension ist eben die des Ausschlusses, ne? Des Ausschlusses, des Abweichenden aus dem, sagen wir zumindest mal wissenschaftlichen Diskurs, aber das hat auch auf der gesellschaftspolitischen Ebene natürlich eine große Bedeutung. Dieser Diskurs der Abweichung. Und ein Gedanke, den ich ja immer wieder auch in verschiedenen anderen Zusammenhängen versuche auszudrücken, ist, dass das auch daran liegt, diese doppelte Subjektivierung, dass für die Philosophie in der neuen Zeit, also im 17., 18. Jahrhundert bis heute, in der Begriff des Dings immer weniger wichtig geworden ist. Das Ding ist eine Sache, die, also schon bei Leibniz ist das Ding eine konstituierte Sache, eine Sache, die nicht von sich selbst aus das ist, was sie ist, sondern etwas, in dessen Ansprechbarkeit als Ding schon intellektuelle Leistungen eingehen. Und erst recht bei Kant. Und so weiter. Natürlich gibt es dazu auch immer diese Gegenbewegungen und so weiter und so weiter. Also, jetzt mache ich für heute Schluss, indem ich Ihnen noch so eine, das habe ich ein bisschen eher auf meiner Homepage oder da auf dem, im Vortragsfeld, was ich für Themen behandeln möchte. Also wahrscheinlich auch in dieser Reihenfolge ein bisschen was über Ontologie, über den Aristoteles, was ist ein normales Ding, welche Rolle spielt die Vorstellung Ding in seiner Philosophie, was heißt Abweichung. Dann würde ich zwei Beispiele aus der antiken Welt noch nehmen. Zwei Beispiele, das eine sind die Irrationalzahlen, Das hat auch viel mit Aristoteles zu tun. In dem Zusammenhang werden wir auf diese berühmte These eingehen, dass die Philosophie damit beginnt, dass man sich zu wundern lernt oder mit dem Staunen, ne, diese Sache. Und das andere ist ein bisschen was über Phänomene, sozusagen, wie würden wir denn heute sagen, des Auszuckens, des Wahns, des überraschenden und destruktiven Wahns. Ne? Vielleicht auch ein bisschen was über Träume, ne? über den Wahn, die Wahnsinnsanfälle, Träume und solche Sachen, was man da darüber gedacht hat. Dann wahrscheinlich, weil das vom Inhalt her ein bisschen daran anschließt, würde ich doch einigen Raum widmen, der Kontroverse zwischen Michel Foucault und Jacques Derrida über die Interpretation des Descartes und seines differenziellen Umgangs mit dem Wahnsinn und dem Traum. Also das ist eine sehr berühmte Geschichte, Vorgang in der modernsten Philosophiegeschichte. Dann denke ich mir, sage ich vielleicht auch wirklich was, das habe ich damals in dieser Vorlesung vor 19 Jahren ausgelassen, das Thema, dann sage ich vielleicht wirklich was über Wunder. Ja, unter verschiedenen Gesichtspunkten, muss ich mir noch überlegen. Also man kann ja immer vertragsbrüchig werden, aber jetzt verspreche ich mal, dass ich über den David Hume was sagen werde. Das ist auch so eine typische Sache. Was interessiert denn eigentlich an den Wundern? Ne? Den interessieren überhaupt gar nicht die Wunder. Den interessiert das, was die Leute sagen, dass es ein Wunder gibt oder so. Dann werde ich was sagen über Freud. Also da werden wir diese Geschichte da über das diese Sache mit dem Unheimlichen, mit dem E.T.A. Hoffmann, Sandmann und so, ein bisschen besprechen. Dann möchte ich was sagen über Wittgenstein, also eben zu dem, das kann man so in eine Dreierreihe stellen. Da haben wir, einerseits gibt es da den Aristoteles mit dem Staunen, gibt es Descartes. Das ist so eine, man kann bei Descartes sozusagen so eine Art von Antwort oder Reaktion auf diese Sache mit dem Staunen sehen. Also wir müssen uns über gewisse Dinge, wir dürfen gewisse Dinge nicht mehr für selbstverständlich nehmen. Das zieht aber ein bisschen andere Konsequenzen draus. Und bei Wittgenstein ist doch sehr interessant, dass man da sehr lustige, eindrucksvolle Analysen dessen findet, was Philosophen sozusagen für geistige Akrobatik aufbieten können, um sich einzureden, dass sie etwas seltsam finden. Der Satz, ein seltsames Ding, ne, steht in den philosophischen Untersuchungen an einer Stelle. Und wir glauben schon, wir haben jetzt die Ebene des Tiefsinns erreicht. Was ist ein Satz nicht für ein seltsames Ding? Ja, und am Schluss möchte ich dann eben was machen, was verschiedene Aspekte zusammenfasst und auch noch ein bisschen was dazu bringt, eben über die Sachen, die die allerseltsamsten Sachen sind, weil sie gar keine Sachen sind, eben die Löcher. Und im Zusammenhang mit den Löchern, vielleicht auch, wenn sich das ausgeht, weiß man nicht, ne? Vielleicht auch ein bisschen was Allgemeineres über das Nichts, ne? Und so. Ne? Weil die Löcher ja das nahelegen. Und die Löcher sind auch eine gute, das Nachdenken über Löcher ist auch eine sehr, sehr gute Therapie oder Begleittherapie für Philosophen, die gerne über das Nichts nachdenken. Man sollte fast alle Philosophen, die so besonders gerne über das Nichts nachdenken, würden sehr viel gewinnen, wenn man ihnen einmal für ein halbes Jahr verbietet, über das Nichts nachzudenken und ihnen stattdessen die Löcher ans Herz legt. Also wenn ihnen das alles irgendwie plausibel erscheint, dann kommen sie nächste Woche wieder. Ne?